Am Freitag ist die Vernehmlassungsfrist zu den neuen EU-Verträgen abgelaufen. Einem über 2000 Seiten dicken Regelwerk. Eine Herausforderung für eine aussagekräftige Einschätzung für kurz- und langzeitige Folgen für die Schweiz. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Die Interessen von über 230 Verbänden und über 500'000 Mitgliedern bei so einem heiklen Thema mit noch so vielen offenen Fragen unter einen Hut zu bringen, bedeutet eine grosse Herausforderung. Darum hat man sich beim Schweizerischen Gewerbeverband dafür auch lange Zeit gelassen. Klar entschieden hat man sich in der Frage des Ständemehrs. Offen geblieben ist man beim Entscheid zu den EU-Verträgen selber. Man will die Parlamentsdebatte abwarten. Was sind die Wünsche? Wo liegen die Ängste? Und nicht zuletzt, wie hoch darf der politische Preis dafür sein? Über diese Auslegeordnung wollen wir diese Woche diskutieren. Ich freue mich jetzt auf meinen Gast. Ganz herzlich willkommen, Urs Fuhrer, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Vielleicht gerade mal zum Anfangen, Urs Fuhrer. Was hat Sie beim Lesen von dem Abkommen, ich habe das gesagt, über 2000 Seiten stark, was hat Sie überrascht?
Ja, dass es sehr viele Seiten sind, das hat man auch gewusst. Was mich überrascht hat, ist, es sind ja nicht nur Verträge, sondern es sind auch Umsetzungsgesetzgebungen bereits schon in diesem Paket. Und als ich dann dort das ein oder andere Gesetz hingeschaut habe, habe ich gesehen, es wird recht viel verwiesen auf EU-Recht. Das heisst, es ist nicht alles dort hingestanden, was da vorgelegt worden ist, sondern man hat dann noch müssen zusätzlich im EU-Recht anschauen, was denn das konkret bedeutet tut, wenn man verweisen tut auf bestimmte Verordnungen vom EU-Recht.
Also gehöre ich daraus raus, da muss man doppelt und dreifach drauf schauen.
Das ist ja so.
Erstaunt haben sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch, dass der Bundesrat, ich sage jetzt mal, für Schweizer Verhältnisse erst 2021 die Verhandlungen abgebrochen hat und wir jetzt schon wieder an dem Punkt sind, dass wir über ein neues Paket abstimmen.
Das ist in der Tat bemerkenswert. Man hat ja dort die Verhandlungen abgebrochen. Die Schweiz hat der EU Tür vor der Nase zugeknallt. Und dann hat man gedacht, ja, so schnell ist die EU nicht mehr am Verhandlungstisch. Aber es ist sehr schnell gegangen. Und wir haben jetzt bereits am 20. Dezember 2024 Abschluss der Verhandlungen gehabt. Und jetzt liegt das Vertragspaket auf dem Tisch.
Ohne, dass wir zu fest in die Details gehen. Plus nicht nur das Vertragspaket, sondern wir haben es auch noch gerade ein bisschen erweitert. Wir haben noch neue Sachen mitverhandelt. Also es ist irrsinnig schnell gegangen.
Das ist ja so, ja. Also wir haben zusätzlich noch Stromabkommen, wir haben zusätzlich noch das Lebensmittelsicherheitsabkommen und das Gesundheitsabkommen. Das Paket besteht aus vier Teilen: der Stabilisierungsteil, das Gesundheitsabkommen, Lebensmittelsicherheitsabkommen und eben das Stromabkommen.
Würden Sie sagen, so auf den ersten Blick, die Idee ist ja, dass man jetzt das auch ergänzt und erweitert ist, dass man ein bisschen mehr feilschen kann. Zum Beispiel bei dem ganz heiklen Thema, wo wir nachher drauf kommen, von der Personenfreizügigkeit, dass man da ein bisschen enger fassen wollen, dafür vielleicht beim Strom ein bisschen mehr nachgeben. So auf den ersten Blick, was man hört von den Leuten, die das gelesen haben, sagt man, das hat nicht funktioniert.
Also ein heisses Problem vom institutionellen Abkommen, das gescheitert ist vor einigen Jahren, ist ja, dass das sehr abstrakt war. Also man hat dort diskutiert über irgendwelche Regeln, auch dort schon dynamische Rechtsübernahmen, auch dort schon hat man diskutiert über die Rolle vom Europäischen Gerichtshof. Aber es war kein Fleisch am Knochen gewesen. Das heisst, man hat nicht ein Abkommen gehabt, ein neues Abkommen, und man konnte aufzeigen, was bedeutet denn die institutionellen Elemente am lebenden Objekt oder eben am lebenden Vertrag. Und da haben wir jetzt zum Beispiel mit dem Lebensmittelsicherheitsabkommen so einen Vertrag, wo selber dann auch institutionelle Teile drin hat. Und dort wird das Ganze auch ein bisschen konkreter.
Auf die einzelnen Dossiers kommen wir vielleicht nachher noch zu reden. Ich würde anfangen mit der Zuwanderung. Das ist eigentlich das Dossier der Personenfreizügigkeit, steht wirtschaftlich und politisch, muss man sagen, über allem. Und ein immer grösserer Teil der Bevölkerung stört sich an dieser hohen Zuwanderung. Und mit diesen neuen EU-Verträgen will der Bundesrat ja eigentlich noch mehr Freizügigkeit schaffen. Tut die Politik ein bisschen am Puls der Bevölkerung vorbei politisieren?
Ich hoffe, rausschicken, Personenfreizügigkeit ist wichtig auch für das Gewerbe. Also wir sind auf die Migration, auf die Arbeits marktbezogene Migration angewiesen, damit wir überhaupt die Wirtschaft am Laufen behalten können. Auf der anderen Seite gebe ich Ihnen recht, es gibt so ein gefühltes Unbehagen in der Bevölkerung und dem müssen wir Rechnung tragen. Die Schwierigkeit jetzt bei diesem neuen EU-Vertragspaket ist, dass Personenfreizügigkeit ausgedehnt werden soll. Und die Ausdehnung ist nicht im arbeitsmarktbezogenen Bereich, sondern beispielsweise im Bereich des Familiennachzugs. Man hat schneller Anspruch auf Daueraufenthalt. Auch wenn man dann nachher arbeitslos ist, kann man da in der Schweiz bleiben. Und das sind sicher Themen, die schwierig vermittelbar sind. Aber nochmal, Personenfreizügigkeit ist wichtig, auch für das Gewerbe. Und man muss auch sagen, auch wenn man Nein würde sagen zu diesen EU-Verträgen, Personenfreizügigkeit per se steht nicht zur Disposition. Die bleibt eigentlich außen vor.
Also die Verträge, die wir jetzt ja haben, auch wenn wir jetzt die neuen nicht annehmen, also die sind ja nicht einfach per se nicht mehr gültig. Also die Personenfreizügigkeit, man kann weiterhin Leute aus der EU in die Schweiz rekrutieren, Stand heute.
Das ist genau das, was ich sagen wollte. Mhm. Also wenn die Verträge nicht stand, sollten kommen, die neuen, das, was wir jetzt haben im Bereich der Personenfreizügigkeit, das bleibt. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass das den Grossteil vom Wert der bilateralen Eins ausmachen tut. SECO sagt, Staatssekretariat für Wirtschaft sagt, es macht über so 70% vom ökonomischen Wert aus. Und das muss man mit berücksichtigen, wenn man vor der Wahl steht, ja oder nein zu diesen neuen Verträgen.
Ganz ein Haufen Wirtschaftsverbände, die jetzt eine sehr positive Rückmeldung schon gegeben haben, stellen genau den Fachkräftemangel und die Personenfreizügigkeit ins Zentrum. Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Einfach mehr Leute ins Land holen, bedeutet nicht automatisch mehr Produktivität.
Ja, aber nochmal, um das geht es ja eigentlich nicht, oder? Bei diesen neuen Verträgen. Es geht nicht darum, dass
Sie haben das vorraten, wer kommt?
Personenfreizügigkeit arbeitsmarktbezogen weiter, sondern es ist eine Erweiterung außerhalb des Personenfreizügigkeitsbereichs. Also von dem her, stimmt
also die Argumente stimmen nicht.
Stimmt die Aussage, die Sie gemacht haben. Aber nochmal, es geht jetzt hier bei dieser Abstimmung oder bei dem Vertrag nicht darum, Personenfreizügigkeit, wie wir sie heute kennen, ja oder nein, sondern sie wird bei einem Nein weitergeführt werden. Das ist eine wichtige Feststellung. Wenn wir ja sagen, wird sie auch weitergeführt werden, aber sie wird nur erweitert werden durch zusätzliche Migration, die auch eben außerhalb des Arbeitsmarkts kann stattfinden. Und da rechnet Staatssekretariat für Migration auch mit einer gewissen indirekten Zuwanderung in die Sozialhilfe. Also man rechnet da mit etwa 3'000 bis 4'000 Fällen pro Jahr.
Sie haben gesagt, es ist nicht direkt arbeitsplatzbezogen. Wenn man jetzt anschaut, welcher Bereich vor allem gewachsen ist, das ist etwas, was ich beim Gewerbeverband ja sehr stark kritisiert, ist es auf der Staatsseite, also im Beamtenstaat. Dort, wenn man anschaut, was dort auch aus dem Ausland für Fachkräfte zugezogen sind, steigt es dort ja am meisten. Also wir wachsen eigentlich vor allem in Breite schon jetzt. Und das würde dann aber gleich unter arbeitsplatzbezogene Migration würde das gelten, was aber für Produktivität keinen Einfluss hat.
Das ist ganz ein wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Also man kann feststellen, das Wachstum der Waltung treibt eigentlich die Migration an, also treibt die Einwanderung an. Und darum hat der Schweizer Gewerbeverband auch ganz klar gesagt, wir müssen da jetzt den Finger drauf haben und wir müssen schauen, dass der Staat nicht immer mehr wachsen tut. Im Gegenteil, wir brauchen eigentlich eine Senkung von der Anzahl Stellen beim Bund. Wir brauchen eine Senkung auch vom Lohnwachstum. Sie müssen sich vorstellen, das Durchschnittsgehalt beim Bund ist 130'000 Franken. Und wenn der Staat immer mehr wachsen tut, dann haben unsere KMUs natürlich zunehmend Mühe auf dem Arbeitsmarkt, um Leute einzustellen, die man überhaupt nicht zahlen kann. Also die Konkurrenzierung vom Staat, die muss aufhören.
Gut, auf der anderen Seite sagen die Befürworter, aber das ist ja das Paradies, weil die Zuwanderung kurbelt die Wirtschaft. Ja, es müssen Wohnungen gebaut werden, die Leute gehen alle zum Doktor, es braucht Schulen, es braucht Lehrer. Also wir haben eigentlich selber gemachtes Wachstum.
Bis zu einem gewissen Grad stimmt das. Nochmal, also wir könnten nicht so heute wirtschaften, wie wir heute wirtschaften tun, ohne die Personenfreizügigkeit. Das muss man feststellen. Aber Sie haben recht, es gibt natürlich dann auch die Mechanismen, wenn es zusätzliche Leute hat in der Schweiz, braucht es halt auch zusätzliche Infrastruktur, braucht es zusätzliche Pflegeleistungen etc. Das ist klar.
Gut, also wenn wir jetzt einen Gump machen, in einen aktuellen Bereich hinein, in die ganzen Verhandlungen hinein zu dieser EU, zu dem EU-Vertragspaket, kommt der ganze Zollstreit mit Amerika. Und da kommen ja auch, vor allem von Seiten der Befürworter, ja, jetzt müssen wir uns noch dringender mit der EU auf irgendetwas einigen, anbinden, institutionelles Abkommen, gerade wegen dem Zollstreit. Hilft das? Ist das wahr?
Wir müssen uns einfach vor Augen führen, das, was wir jetzt hier abmachen mit der EU, das sind Spielregeln für die nächsten Jahrzehnte. Und das heisst, wir können das nicht von einer Momentaufnahme von Aktualität, die wir jetzt gerade sind, leiten lassen, bei der Beurteilung. Und darum bin ich der Meinung, wir müssen eigentlich unbesehen dessen, was jetzt da mit den Zöllen passiert etc., wo ich hoffe, dass wir die Situation mittelfristig zumindest können lösen können, unbesehen dessen müssen wir ganz klar und sorgfältig prüfen, was sind die Vorteile und Nachteile von diesem Vertragspaket, was sind die Chancen und was sind die Risiken, und dann müssen wir entscheiden fällen.
Gut, also alle die das Gefühl haben, die EU würde uns helfen bei dieser Zollproblematik, die glauben dann etwas Falsches.
Wir sehen jetzt, die EU hat im Bereich Stahl nicht Rücksicht genommen auf die Schweiz, bis jetzt zumindest nicht. Das zeigt, Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen, und ich glaube, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen.
Etwas, das immer wieder kommt, Sie haben das bereits schon angetönt, ist die Rechtsübernahme. Und Sie haben auch gesagt, das ist problematisch, weil gewisse Sachen schon jetzt in diesen Verträgen steht EU-Recht und gar nicht mehr Schweizrecht. Also vielleicht noch mal zum Erklären, was ist der grosse Unterschied oder was ist die Problematik davon, dass jetzt dort eben ein EU-Erlass drinsteht?
Da müssen wir vielleicht eine Unterscheidung machen, die ganz wichtig ist, zwischen dem klassischen Marktzugang, wo wir gestützt auf Freihandelsabkommen haben. Wir haben mit der EU ein Freihandelsabkommen, datiert von 1972.
Wird nicht datiert durch die Verträge.
Das Thema wird weiterhin bestehen, auch wenn wir die Verträge nicht abschliessen. Das Freihandelsabkommen gibt einen Marktzugang. Und der Marktzugang, das können Sie sich so vorstellen, Sie gehen in ein fremdes Haus rein, haben dort einen freien Zugang, gehen Ihre Ware verkaufen und Sie gehen wieder zurück heim. Das ist Machtzugang. Jetzt da bei diesen institutionellen Verträgen, da haben wir ein Integrationselement, das dazukommt. Also Sie gehen nicht nur in das Haus hinein, sondern Sie haben dort quasi ein Zimmer, wo Sie mieten tun, und dann gibt es dort eine Hausordnung. Wir haben heute die Situation bereits schon mit diesen Binnenmarktabkommen nach der bilateralen Eins. Wir haben aber immerhin eine separate Schweizer Hausordnung, wo wir in diesem Haus tun, nach Vorgaben natürlich, aber wir tun sie mit unseren eigenen Gesetzgebungsmechanismen erlassen. Neu jetzt würde hinzukommen, im Rahmen dieser dynamischen Rechtsübernahme, dass wir eben nicht mehr selber in jedem Fall unsere Hausordnung für unser Zimmer erlassen, sondern dass es eine Hausordnung gibt, die erlassen wird für das ganze Haus, und die gilt dann auch für uns. Das ist das sogenannte Integrationsverfahren. Jetzt kann man sagen, nein, ich bin nicht einverstanden. Dann gibt es dann aber die Möglichkeit von Ausgleichsmassnahmen. Es gibt auch die sagen, Sanktionen. Das ist etwas, das dann nach einem Abkommensübergreifen kann erlassen werden. Und man weiss nicht genau, wo dann die Ausgleichsmassnahmen wird ergriffen werden. Oder anders gesagt, wenn wir bei dem Zimmerbeispiel bleiben, wir wissen nicht, ob dann die Heizung abgestellt wird oder das Wasser oder der Strom.
Gut, also auf die Ausgleichsmassnahmen komme ich noch. Aber wenn wir mit dem Haus jetzt bleiben, und Sie haben schon viele schwierige Begriffe gebracht, dynamische Rechtsübernahme, die EU-Erlass, unsere eigene Gesetzgebung. Also, wenn man jetzt nimmt, Sie haben das vorhin angetönt, Lebensmittel ist eines von diesen zusätzlichen Abkommen. Das heisst bei den Befürwortern, ja, also da wird sich eh nichts ändern, weil das übernehmen wir schon heute theoretisch automatisch. Also was heisst denn der Unterschied von dynamischer Rechtsübernahme oder integrativer dynamischer Rechtsübernahme zu dem, was wir heute haben? Was ist der Unterschied?
Also heute haben wir im Lebensmittelsicherheitsbereich noch gar nichts. Also man hat noch kein Binnenmarktabkommen in diesem Bereich. Aber nehmen Sie ein anderes, ein bestehendes Binnenmarktabkommen. Dort haben wir heute die sogenannte statische Rechtsübernahme. Das heisst, es gibt das EU-Recht, das ändern tut. Das wird uns mitteilt. Und wir schauen, wenn wir das übernehmen, wenn wir es nicht übernehmen. Und wenn wir es übernehmen, dann tun wir das mir.
Mir zeigt.
Wir, die Schweizer,
das Parlament. Das
Parlament entscheidet. Und am Schluss haben wir auch, wenn es ein Gesetz ist, die Möglichkeit, ein Referendum zu greifen.
Also das heisst, wenn wir ein Gesetz wenn wir sagen, wir möchten das übernehmen, und das bedeutet, dass wir das Gesetz anpassen müssen, dann entscheidet das Parlament, jawohl, wir tun das Gesetz anpassen, und wir könnten, wenn uns das jetzt nicht gefallen oder jemandem, könnte man ein Referendum ergreifen. Also wir tun überall unsere Gesetzgebung anpassen, wenn wir etwas übernehmen. Stand heute.
Das ist richtig und das macht man nach dem sogenannten Äquivalenzverfahren. Das heisst, wir müssen eine Gesetzgebung erlassen, die äquivalent ist, vergleichbar ist, damit wir dann auch wie Zertifikat beispielsweise die Möglichkeit haben, die Zertifikate, die wir in der Schweiz zertifizieren lassen, in der EU anerkennen zu lassen. Das ist die Voraussetzung. Und das ist die sogenannte statische Rechtsübernahme.
Das ist, was wir jetzt haben.
Das haben wir heute. Mhm. Neu werden wir die dynamische Rechtsübernahme haben. Das heisst, die Weiterentwicklung, die ständige Weiterentwicklung, die läuft so, dass das mitgeteilt wird, der Schweiz. Und mir ist dann eben nicht mehr das Parlament, sondern das ist dann die Verwaltung, also die Bundesverwaltung, die Delegierte hat im sogenannten gemischten Ausschuss. Und dort wird dann entschieden, ob das übernommen wird oder nicht. Und wenn das eine Regulierung ist auf der Verordnungsebene zum Beispiel und der Delegierte von der Schweiz, der Bundesverwaltungsangestellte, den Daumen anheben tut, dann ist das mit einem ganz einfachen Verweis ins EU-Recht Bestandteil geworden vom Schweizer Recht. Also einfach gesagt, es geht sehr viel schneller mit der Verweismöglichkeit, dass etwas dann nachher direkt anwendbar ist in der Schweiz, wo in der EU erlassen wurde.
Aber es gibt kein, würde unter Umständen kein Schweizer Gesetz dazugeben, sondern lediglich ein Verweis, wir anerkennen das Gesetz XY von der EU.
Jetzt kommen wir zu Ihrer Eingangsfrage, wo Sie mich gefragt haben, was hat Sie besonders erstaunt beim Lesen? Da habe ich Ihnen gesagt, ja, vieles ist eigentlich gar nicht eingestanden in diesen 2000 Seiten, sondern wir haben gesehen im Entwurf vom überarbeiteten Lebensmittelgesetz beispielsweise, es gelten folgende Verordnungen der EU und da muss man dort anschauen, was denn dort steht. Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht ganz so einfach, um das zu verstehen, was dort steht, weil die Gesetze der EU, die sind komplizierter, komplexer als die Schweizer Gesetze.
Also, und es gibt kein Äquivalenz Schweizer Gesetz mehr dazu, dann, sondern das, was dort steht, wäre dann automatisch auch gerade das Schweizer Gesetz.
Es gibt gewisse Fälle noch, wenn die Schweiz muss ein Gesetz machen muss, dann gibt es den Gesetzgebungsprozess. Jetzt ist es aber so, vieles läuft und immer mehr auf Verordnungsebene. Also wenn wir die Anpassung machen auf der Verordnungsebene, dann hat man gar keine Möglichkeit, um das Referendum zu ergreifen. Dann tut quasi die Verordnung bestimmen, es gilt das europäische Gesetz und dann ist es gelaufen.
Also lassen Sie uns noch schnell also über die Beamten, über quasi, also die Verordnungsstufen ist auch schon eine Machtausweitung für die Exekutive und die Verwaltung. Aber jetzt der mit dem gemischten Ausschuss und der Verwaltung. Also, dann gibt es einen Beamten oder vielleicht 10 Beamte, die am Schluss darüber entscheiden, was bei uns gilt und was nicht. Also verstehe ich Sie da richtig?
Und darum, das ist ja so, und darum ist eine Forderung vom Schweizerischen Gewerbeverband, dass wir, wenn wir das würde machen, dann müssen wir dort eigentlich schon sehr frühzeitig wissen, was läuft eigentlich, was kommt da auf uns zu. Wir müssen die Mitbestimmung, es ist keine Mitbestimmung, sondern ein Mitrederecht, das man hat, das sogenannte Decision Shaping, frühzeitig auch können wahrnehmen können. Weil wenn etwas kommt in dem gemischten Ausschuss, dann kann man eigentlich nur noch sagen, ja oder nein. Aber viel interessanter ist es ja, können mitzureden oder zumindest die Meinung können abzugeben, in dem Moment, wo etwas entsteht. Und das entsteht in Brüssel. Und darum müssen wir dort die Möglichkeit haben, auch als Verband, als Parlament, als Kanton, schon sehr frühzeitig in den Prozess einbezogen zu werden. Und das ist eine von unseren Forderungen.
Also, jetzt kommt da aber noch ein anderer Aspekt rein. Also, jetzt, Sie haben gesagt, wir haben das schon heute. Und dann wird unser Gesetz angepasst. Und da würde der eine oder andere sagen, ich hätte eigentlich nichts dagegen, wenn vieles schneller gehen würde, anstatt den ganzen Prozess, der jetzt halt heute eine Zeit dauert. Aber man könnte dann immerhin sagen, Stand heute, jetzt haben wir das 5 Jahre und es hat sich nicht bewährt. Dann können wir sagen, Gesetz, nein, das wollen wir nicht. Könnten wir heute sagen?
Das ist so, ja.
In Zukunft, jetzt hat der Beamte Daumen hoch, wir haben das und nach 5 Jahren finden wir, nein, das hat sich nicht bewährt, das wollen wir nicht. Was dann?
Dann wird es ein bisschen komplizierter.
Aha, eben, dann können nicht wir sagen, wir machen ein neues Gesetz oder wir wollen es nicht. Also dann sind wir schon an einem schwierigen Punkt, dass wir nicht mehr selber bestimmen können.
Das ist die Schwierigkeit der dynamischen Rechtsübernahme. Das sind alles Fragen, die man jetzt wirklich offenlegen muss. Wir haben bestimmte Vorteile, dass wir eben eine Marktteilnahme haben. Das gibt ich sage ziemlich Öl ins Getriebe vom Handel. Das ist auch wichtig. Auf der anderen Seite müssen wir einfach uns ganz bewusst sein, was das bedeutet. Wir werden mit diesen Verträgen in einem bestimmten Bereich, nämlich im Bereich von diesen Binnenmarktabkommen, einen gewissen Souveränitätsverlust haben. Und am Schluss ist es ein Abwägen zwischen dem Vorteil, nämlich eben dem Öl, das man in das Getriebe eingibt, bei einem Ja, und den Nachteil, den wir haben, nämlich der Abgabe von einer gewissen Selbstbestimmung in ganz klar definierten Bereichen.
Und wenn Sie jetzt sagen, es läuft immer mehr auf Verordnungsstufe, dann gehen Sie jetzt von was auf, dass die Mehrheit nach wie vor so läuft, dass man eben mitbestimmen kann. Und dann gibt es halt noch die paar, die nicht, die man automatisch übernehmen. Oder ist es umgekehrte Verhältnis, dass man viel mehr automatisch übernehmen und nur noch wenig selber bestimmen können?
Also, dass immer mehr Verordnungsstufen geregelt wird, ist eine Unart. Und das ist eine Tendenz, die wir unabhängig feststellen können vom EU-Dossier. Und das gibt dem Bundesrat immer mehr Kompetenzen. Das Parlament hat eine Tendenz, das Steuerrat immer mehr aus der Hand zu geben. Und was passiert, wenn Sie dem Bundesrat eine Kompetenz geben, etwas zu regulieren? Ja, das ist die Kompetenz der Bundesverwaltung. Das ist natürlich Bundesämter, die dort dann die Regulierungsvorschläge machen. Und das ist etwas, was nicht gut ist, unseres Erachtens und auch meiner persönlichen Meinung nach, sondern das Parlament, die gewählten Leute in Bern, vom Volk gewählten Leute, die müssen eigentlich ihre Aufgabe machen und die Arbeit selber tun.
Können sie dann aber eigentlich gar nicht mehr, weil es an ihnen vorbeigeht? Also, sie können sie ja einfach dann in diesem Bereich gar nicht mehr wahrnehmen.
Das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, das gilt generell, das ist nämlich heute schon das Problem. Und in Zukunft wird natürlich die Möglichkeit für das Parlament einzugreifen in den Bereichen, die die Binnenmarktabkommen betreffen, zusätzlich eingeschränkt. Das ist richtig.
Gut, also jetzt haben wir viel darüber geredet, was es für Einschränkungen und für Pflichten für die Schweiz mitbringen würde. Schauen wir gleich mal noch auf die andere Seite. Was für Recht oder für Vorteile haben Sie bis jetzt erkannt, würde es uns bringen?
Wie ich Ihnen schon vorhin gesagt habe, wenn wir die neuen Verträge umsetzen in der Schweiz, dann haben wir bestimmte Sicherheit, dass die bestehenden Binnenmarktabkommen aufdatiert werden.
Man muss wissen, Sie sagen nicht Sie sagen
wir haben bestimmte Sicherheit, dass die Binnenmarktabkommen aufdatiert werden. Der Hintergrund von meiner Aussage ist die Ankündigung von der EU-Kommission, die gesagt hat, liebe Schweiz, wir haben mit euch bilaterale Verträge abgemacht. Wir sind aber nicht bereit, die in Zukunft in jedem Fall aufzudatieren und mit euch weitere neue Verträge abzuschliessen, wenn wir die ganzen institutionellen Themen miteinander geregelt haben, wenn wir die Kohäsionsbeiträge, die ihr uns zahlt, nicht perpetuieren und wenn wir gewisse Fragen, die offen sind im Bereich der staatlichen Beihilfe, nicht geklärt haben. Wenn wir das noch schaffen tun, dann werden wir bestehende Binnenmarktabkommen nur noch dann aufdatieren, wenn sie unserem überwiegenden Interesse ist, sagt die EU, und mit neuen Abkommen müssen wir erst gar nicht mehr kommen. Das ist die Ansage von der EU. Wenn wir das neue EU-Vertragspaket annehmen, dann haben wir dort ein bisschen Druck draussen. Dann haben wir eben, wie ich gesagt habe, wieder das Öl im Getriebe. Das läuft dann wieder gut. Es gibt die regelmäßigen Updates. Und das ist jetzt gerade wichtig, beispielsweise für jemanden, der ein Schweizer Zertifikat bekommen hat für sein Produkt. Mit dem kann er dann automatisch auf den EU-Markt gehen. Das wird er in Zukunft unter Umständen nicht mehr können, weil das sind natürlich auch Sachen, die ständig aufdatiert werden.
Aber
das ist der Vorteil. Man muss aber sehen, auch den Nachteil. Der Nachteil von dieser Übernahme vom EU-Recht, von dieser erleichterten Übernahme vom EU-Recht, ist vor allem bei den KMUs. Und bei den KMUs, die nur in der Schweiz tätig sind, und da muss man sich einfach das jetzt vor Augen führen, wir haben hier im Bereich von dieser Institutionalisierung von diesen Beziehungen eine Situation, die dazu führen tut, dass wenn sie Konfitüren herstellen, irgendwo im Zürich Oberland, dann müssen sie in Zukunft die Konfitüren nach dem Lebensmittelrecht oder nach dem Lebensmittelsicherheitsrecht von der EU herstellen.
Auch wenn ich sie nur in der Schweiz verkaufe?
Auch wenn sie sie nur in der Schweiz verkaufen tun. Wenn sie in der Schweiz herstellen, in der Schweiz verkaufen, es gilt EU-Recht.
Dann sagen Sie jetzt etwas anderes wie der zuständige Bundesrat.
ich sage so, wie es ist. Das ist so, wie es in den Verträgen entsteht. Und das ist ja letzten Endes auch die Grundidee von dieser Rechtsübernahme, von diesem integrativen Schritt. Also, dass nämlich überall die gleichen Spielregeln gelten tun, egal ob jetzt ein Hersteller aus Deutschland seine Ware hier in der Schweiz verkaufen oder ob es ein Schweizer ist, der seine Ware hier in der Schweiz verkaufen. Es gilt eine gemeinsame Regelung. Und in den Bereichen, die wir hier mit der EU abgemacht haben, ist es SEO-Recht.
Gut, also das heisst, um es noch mal zu präzisieren, aus Schweizer Sicht, egal ob ich als Unternehmen würde in die EU exportieren oder in der Schweiz bleiben und mein Geschäft machen, es gilt für beide genau gleich. Ja. Also man kann nicht sagen, nur die Export betreiben, für die wird es angewendet und für die anderen nicht.
Es ist sogar noch schlimmer. Für den, der in der Schweiz verkaufen, der muss auch also die sogenannten Swiss-Finish-Vorgaben einhalten. Weil es gibt bestimmte Bereiche, im Lebensmittelbereich ist das zum Beispiel die Pflicht zur Produktionslandangabe auf der Verpackung eines Lebensmittels, die parallel zu dem EU-Recht auch noch anwendbar ist. Also, jetzt gehen wir zurück zu einem Konfitürenhersteller, der im Zürich Oberland herstellt und dort verkaufen, lokal. Der muss auf der einen Seite das anwendbare EU-Recht kennen und auf der anderen Seite muss er aber auch noch die weiterhin anwendbaren besondere Bestimmungen einhalten, die das Schweizer Recht vorsieht. Und das ist das, was jetzt unter dem Titel Ausnahmen ausgehandelt worden ist. Die Ausnahmen sind eben häufig Konsumentenschutzbestimmungen.
Also gut, aber Herr Fuhrer, das ist ja für einen kleinen, ich sage jetzt für den Konfitürenhersteller, das ist ja eine nicht machbare Sache. Also wenn man es dann würde kontrollieren, ich meine, apropos Regulierung und der hat ja nicht irgendwie wie ein Grosskonzern eine eigene Juristenabteilung, die das dann schön anschaut und schaut, dass das alles schön konform ist. Sondern der muss das ja nebst der Produktion und Vertrieb und allem in seinem kleinen KMU selber machen. Das ist ja gar nicht realistisch.
Jetzt sprechen Sie ganz einen wichtigen Punkt an, nämlich die unterschiedliche Belastung von diesen Regulierungen von den kleinen und von den grossen. Die grossen Unternehmen, Konzerne mit ihren länderübergreifenden Compliance-Abteilungen, die können mit so Herausforderungen natürlich sehr einfacher umgehen. Hingegen ein Kleiner, der ist darauf angewiesen, dass die Gesetze einfach lesbar sind. Und das ist auch die schweizerische Gesetzeskultur, das schweizerische Gesetzbuch, das Zivilgesetzbuch, das geschrieben worden ist von Eugen Huber. Das ist einmal auch als das Lesebuch des Volkes bezeichnet worden, ganz am Anfang. Der Eugen Huber, ein Jurist, der geheiratet war mit einer Serviertochter, hat das, was er geschrieben hat, ihr jeden Abend vorgelesen. Und erst dann, wo sie es verstanden hat, ist es gut gewesen. Und das ist der Ursprung vom schweizerischen Zivilrecht. Also wir haben einfache Gesetze, die auch der Konfitürenhersteller im Zürcher Oberland versteht. Und jetzt haben wir eine Situation, wo der sich auch mit dem europäischen Recht, das sehr komplex ist, muss auseinandersetzen. Und das ist eine Benachteiligung der KMU. Und darum fordert der Schweizerische Gewerbeverband, dass man muss begleitende Massnahmen machen muss, falls man dem Vertragspaket zustimmen sollte. Die Parolenfassung wird erst in etwa 2 Jahren stattfinden. Aber falls man dem zustimmen sollte, dann braucht es ein Entlastungspaket. Dort, wo man kann. Wir haben, abgesehen von all dem, was wir jetzt darüber geredet haben, in vielen Bereichen unglaublich viele regulatorische Vorgaben.
Also haben wir für jetzt.
Und dort haben wir ganz viel Potenzial, das wir abbauen können, damit wir dort zumindest eine Kompensation haben in den Themen, die wir selber in der Hand haben, um die KMU zu entlasten.
Jetzt vielleicht gleich noch ein Stich zum grossen Brüder. Also ist das der Grund, wieso jetzt zum Beispiel Economy Suisse nicht ganz so eine scharfe Haltung hat wie ihr, sondern offener ist dem Ganzen gegenüber, weil sie angetönt haben, die haben dann halt die Compliance- und die Juristenabteilungen, die das für sie regeln.
Ich kann nur für den Gewerbeverband reden. Und aus Sicht des Gewerbeverbandes.
Also, man gibt keine Wirtschaftssicht in dem Fall, oder?
Eine ganz klare KMU-Sicht einnehmen. Und für KMUs heisst das einfach mehr Bürokratie. Und das bedeutet, wir haben einen gewissen Nachteil gegenüber den Grossen. Und darum braucht es Kompensationen. Weil sonst haben wir eine unfaire Situation.
Gut. Also, und die Idee, dass man zusammen eine Lösung findet, hat es die mal gegeben?
Also, am Schluss wird sich die Schweiz im Idealfall immer zusammenraufen. Aber am Anfang ist es wichtig, dass jeder seine Position klar machen tut. Wir haben unsere Position klar gemacht. Wir haben Bedingungen formuliert, klare Bedingungen. Und eine von diesen Bedingungen ist ein Entlastungs- und Revitalisierungsprogramm zugunsten der Schweizer KMU.
Ich möchte noch mal zurückkommen auf das Freihandelsabkommen mit der EU, das Sie angetönt haben. Also wenn jetzt das Also ein Vorteil haben wir vorher gesehen, sind gewisse Zertifizierungen für Anerkennung in der EU. Wenn wir jetzt das nicht machen würden, das heisst ja dann nicht, dass Schweizer Unternehmen kein Produkt mehr könnten in der EU zertifizieren lassen. Es würde was länger gehen, es wäre ein bisschen teurer und aufwendiger, aber es ist nicht möglich. Oder?
Nein, man müsste einfach in die EU gehen und dort direkt das Zertifikat beantragen, Konformitätsbewertung vornehmen. Das ist mit Mehraufwand verbunden. Seco hat das auch geschätzt, was das beispielsweise jetzt im Medizinaltechnikbereich bedeutet tut.
Sind natürlich gewisse Branchen stärker betroffen wie andere, oder?
Ja, es sind etwa 20 Produktkategorien, die potenziell betroffen sind. Und die Medizinaltechnikbranche, die hat es jetzt einfach bereits schon erfahren am eigenen Leib, weil dort die EU gesagt hat, wir können da nicht mehr aktualisieren. Das kostet natürlich. Und auch da hat das Sekretariat für Wirtschaft, Seco, Berechnungen gemacht. Und ist zum Schluss gekommen, dass das zweistellige Millionenbetrag jedes Jahr kostet diesen Unternehmen. Also das sind interessante Aussagen, weil man muss natürlich dann am Schluss die Rechnung machen, oder Vor- und Nachteil, dort, wo man kann das Ganze beziffern. Und dann ist das eine Zahl, die man jetzt auf der einen Seite einsetzen muss.
Gut, wir kommen nochmal zurück. Sie haben das schon ein bisschen angetönt, die Ausgleichsmassnahmen. Und da ist ja ein Punkt, der ein schwieriger ist, nämlich, dass, wenn ich jetzt in dem Haus bin, Sie haben vorher gesagt, wir wissen nicht, ob die Heizung, Strom und Wasser abgestellt wird. Also das heisst, wenn wir miteinander streiten über den Strom, EU und Schweiz, dann ist es nicht klar, dass wenn die Schweiz jetzt quasi würde sagen, wir wollen nicht, dass die Repressalien oder die Ausgleichsmassnahmen im Strombereich sind, sondern sie könnten dann irgendwo sein. Beim Wasser zum Beispiel.
Also genau, und formalistisch formuliert heisst, dass die EU kann in jedem Binnenmarktabkommen, das wir abgeschlossen haben, mit ihnen eine Ausgleichsmassnahme beschliessen. Die Schweiz hat die Möglichkeit, wenn sie nicht einverstanden ist damit, ans paritätisch zusammengesetzte Schiedsgericht zu gelangen und die Beurteilung von der Angemessenheit von dieser Ausgleichsmassnahme zu verlangen. Das ist ein zweiter Schritt, aber das Ganze wird natürlich grausam verrechtlicht, oder? Und wir tun uns eigentlich dazu committen, dass wir die Ausgleichsmassnahmen machen auf der anderen Seite. Das ist noch ganz ein wichtiger Punkt. Wer am Schluss entscheidet tut, ja, am Schluss ist es in der Hand von der EU, eine Ausgleichsmassnahme zu greifen, in einem Binnenmarktabkommen nach freier Wahl. Ob das aber dann verhältnismäßig ist oder nicht, das entscheidet am Schluss das gemeinsame Schiedsgericht.
Gut, und jetzt kommt noch die Frage, dann dünnt ihr natürlich, also es würden wir ja auch so machen, Ausgleichsmassnahmen dort beschliessen, wo es uns am meisten wehtun. Also natürlich nicht dort, wo wir es nicht spüren, sondern zum Beispiel, jetzt gerade, wenn Sie vorher gesagt haben, bei diesen Zertifizierungen, in diesen Branchen, wo es mühsam ist, teuer ist, wo es auch schnell mal ein bisschen Geld kostet, das wäre dann jedes Mal das Damoklesschwert über allem, was wir jetzt finden, wetten wir nicht. Würde es heissen, aber Achtung, wenn er das dann nicht macht, gibt es Ausgleichsmassnahmen. Da stimmt ja niemand mehr nein.
Das ist so. Also ich kann da nichts beifügen. Sie haben recht, das ist ja so. Also in der freien Wahl von der anderen Seite heisst natürlich, dass sich die andere Seite wird überlegen, wo hat es am meisten Wirkung. Aber nochmal, es gibt da die Möglichkeit für die Schweiz, als Schiedsgericht zu gelangen und zu sagen, das ist jetzt unverhältnismäßig, weil ich habe ja nur in diesem Bereich irgendetwas Kleines nicht übernommen und jetzt kommen die da und tun da irgendwie im anderen Bereich etwas beschliessen, wo mir massiv auf die Zehen treten, wo mir massiv Belastungen einführen. Das ist nicht verhältnismäßig. Die Möglichkeit hat die Schweiz. Aber nochmal, es ist eine Verrechtlichung von der internationalen
Haftung. Und die Verhältnismäßigkeit wird geprüft aufgrund von was? Von EU-Recht?
Das ist eine Frage, die sicher noch genauer angeschaut werden muss. Entscheidend aber hier in diesem Bereich haben wir immerhin keine Rolle vom Europäischen Gerichtshof. Das ist nicht ganz unwichtig, weil wenn wir Lampen haben zwischen den, mit der EU nach dem Vertragspaket, wenn wir beispielsweise uns nicht einig sind, oder das Schiedsgericht, das dann einberufen wird, sich nicht einig ist über die Auslegung von unionsrechtlichen Begriff, dann ist es der Europäische Gerichtshof, der dann die Auslegung machen tut. Und die Auslegung ist verbindlich. In dem Bereich, den wir jetzt darüber geredet haben, nämlich über die Prüfung, bei der Prüfung von der Verhältnismäßigkeit, kommt der letzte Schritt nicht. Also dort ist es wirklich das paritätisch bestellte Schiedsgericht, das die Beurteilung vornimmt.
Was sagen Sie zu den Aussagen? Jetzt ihr Schweizer, jetzt nehmen die es wieder so ganz genau. Ich meine, auch in der EU, da braucht es eine gewisse Kreativität. Das kennt man auch innerhalb von der EU selber. Es gibt auch die einen Staaten, die das ganze EU-Recht ein bisschen kreativ auslegen. Und dann kann man ganz gut mit dem kutschieren und eigentlich von den Vorteilen profitieren und Nachteilen kreativ umgehen.
Pragmatismus ist ja schon Schweizer Art, aber auf der anderen Seite, wenn wir einen Vertrag machen, tun sie am Anfang schon sagen, tun, ja, wir tun ihn ja dann nicht so genau einhalten. Ich glaube, das ist keine wirklich erfolgversprechende Politik, sondern wir müssen uns wirklich bewusst sein und auch vor allem der Bevölkerung klare Wein schenken, was wir da machen tun.
Schliessen wir den Kreis langsam. An eurer Parlamentsversammlung habt ihr auch oder vor allem klaren Bezug genommen zum Ständemeer. Ihr habt entschieden, ja, es soll ein Ständemeer geben. Wie ist es zu dieser Beschlussfassung gekommen?
Also wir haben mit den Punkten, die wir jetzt miteinander besprochen haben, mit der erleichterten Übernahme von EU-Recht, mit der doch in einem gewissen Bereich bestehenden Beschränkung von der wirtschaftspolitischen Souveränität, Sachen, die eine neue Dimension eröffnet. Also wir sind da nicht mehr im Bereich des Freihandels, wir sind da nicht mehr im Bereich der statischen Rechtsübernahme, sondern es ist eine gewisse Dynamik drin, wo Möglichkeiten, die Eingriffsmöglichkeiten im demokratischen Prozess, so wie wir uns das gewöhnt sind, einschränken. Und darum ist der Schweizer Gewerbeverband der Meinung, dass wir das möglichst breit demokratisch abstützen. Das heisst, es braucht ein obligatorisches Referendum mit einem Ständemeer.
Wenn wir zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen Fazit ziehen, oder? Sie haben angetönt, es hat durchaus auf der wirtschaftlichen Seite birgt Vorteil, wirkt verlockend. Gewisse Sachen würden auch Erleichterungen bringen. Da muss man aber auch anschauen, was ist der Preis und das Etikett. Eines davon ist die politische Einflussnahme, die wir dafür zahlen müssen. Wie gross schätzen Sie dann jetzt von dem, was wir jetzt wissen, der Souveränitätsverlust, den wir hätten, das ist immer da, so die Gegner kommen, oder? Wir geben unsere Souveränität aus. Ist das einfach mit der grossen Kirche angerichtet? Oder sagen Sie mal, der Souveränitätsverlust, der ist nicht zu unterschätzen?
Also den kann man, wenn man jetzt einfach den heutigen Zeitpunkt anschaut, sehr klar eingrenzen. Er ist nämlich eingrenzt, der Souveränitätsverlust, auf die Mechanismen, die wir jetzt besprochen haben miteinander und auf die Binnenmarktabkommen, das wir abgeschlossen haben mit der EU. Wenn wir kein Binnenmarktabkommen abgeschlossen haben mit der EU, dann greifen all die Mechanismen nicht, die ich vorhin gesagt habe. Jetzt kommt aber noch etwas Zusätzliches dazu. Das, was wir jetzt abmachen tun mit der EU, das sind dann auch die Spielregeln für die künftigen Abkommen, die wir verhandeln tun mit der EU. Und das müssen wir uns auch bewusst sein. Es gibt dann kein pragmatisches Durchwursteln mehr mit einer halben Übernahme von EU-Recht beispielsweise, sondern das sind dann nachher die Regeln, die wir jetzt abmachen tun. Und das kann je nachdem auch da wieder Öl ins Getriebe sein. Es geht dann halt ein bisschen gäbiger, es geht schneller, wir sind schneller uns mal einig. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch eine gewisse Einschränkung von der Handlungsfreiheit, die wir haben, wenn wir das gesamte Spektrum anschauen tun, wo wir sonst hätten an Verhandlungsmöglichkeiten.
Was sagen Sie denn? Jetzt habt ihr beschlossen und auch andere auch. Wir entscheiden uns jetzt noch nicht. Jetzt sollen wir zuerst das Parlament darüber debattieren und dann schauen, was rauskommt. Schauen auch, was unsere Forderungen, was kann übernommen werden und was nicht. Jetzt reden wir von einem Spektrum von 2 bis 3 Jahren. Wenn wir jetzt das unterschreiben und abmachen, dann haben Sie das gesagt, dann reden wir von den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Kann man ganz ehrlich mit gutem Gewissen einen Vertrag unterschreiben und so langfristige Folgen für die Schweiz abschätzen?
Im Bereich der dynamischen Rechtsübernahme haben wir natürlich eine Entwicklung, wo wir nicht genau wissen, wie sich das in 20, 30 Jahren wird anfühlen. Aber was wir haben einen vertikalen Ansatz. Wir haben jetzt eigentlich einen Ansatz, der lautet nur innerhalb von diesen Abkommen, die wir jetzt darüber reden tun, spielt die dynamische Rechtsentwicklung. Das ist damals beim institutionellen Abkommen, das gescheitert ist, vor ein paar Jahren anders gewesen. Dort haben wir eine sehr stärkere horizontale Wirkung gehabt. Und das war dort noch viel weniger berechenbar gewesen, als wir heute haben. Aber nochmal, wenn wir das ganz klar anschauen, wir haben jetzt 2-3 Jahre Zeit im Parlament, um die Forderungen, die der Gewerbeverband definiert hat, aufzunehmen. Das ist unsere Erwartung.
Und auch andere. Also die Norden, der Berufsverband hat auch Forderungen gestellt, oder?
Wir schauen unsere Forderungen an. Unsere Forderungen sind klar. Wir wollen ein Entlastungsprogramm für KMUs. Wir brauchen eine Regulierungskostenbremse. Wir brauchen das Abfahren vom Staat. Der Staat nimmt immer mehr Platz ein, konkurrenziert die Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt. Und wir brauchen auch eine Kompensation von diesen Zahlungen, die jetzt an die EU geleistet werden, wenn wir dem Vertrag zustimmen. Und ganz wichtig auch, bei all diesen Massnahmen, die der Bundesrat vorschlägt im Bereich der flankierenden Massnahmen im Arbeitsrecht, dort sind wir nicht einverstanden, dass die Flexibilität, die wir heute haben im Arbeitsmarkt, die ganz ein wichtiger Trumpf ist noch von der Schweiz, dass die eingeschränkt werden soll. Weil dort tut der Bundesrat vorschlägt, auf Druck der Gewerkschaften, dass man den Kündigungsschutz noch verschärfen. Da sind wir der Meinung, das dürfen wir nicht machen. Arbeitsmarkt, Flexibilität, nochmal ganz ein wichtiger Trumpf der Schweiz, dem müssen wir Sorge haben. Und die letzte Forderung, die wir aufgestellt haben, ist natürlich die breite demokratische Abstützung. Und da heisst es obligatorisches Referendum.
Gut, also das sind jetzt zum Schluss Maximalforderungen aus vorher. Wir werden dann sehen, wie der Gewerbeverband nach 2 bis 3 Jahren Parlamentsdebatte entscheiden wird, wenn vielleicht nur ein Teil und nicht alles kann umgesetzt werden. Vorerst ist jetzt einmal das Parlament dran. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung und den Besuch bei uns in der Sendung.
Danke Ihnen, Herr Schenk.
Nach dem Ablauf des Vernehmlassungsverfahrens zu den neuen EU-Verträgen erklärt Urs Fuhrer, Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband, den deutlichen Entscheid zum Ständemehr und die noch offenen Türen zum Vertragsentscheid. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.